Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zur 103. Episode des Brustring Talks. Ja, wir haben heute wieder ein bisschen was zu besprechen. Zum einen natürlich das Spiel gegen Bayern, was vom Ergebnis her jetzt nicht ganz so lief, wie wir es vielleicht erwartet oder uns auch erhofft hätten, um im Podcast zu besprechen. Ansonsten ist trotzdem auch so ein bisschen was beim VfB passiert und wir schauen dann auch noch auf die nächsten Spiele und zum Blick auf die Länderspielpause und auch noch den Abschluss der Datenschutzaffäre. Neben mir, Jasmin, ist noch Jens heute dabei. Hallo.
Hallo. Dann darf ich unseren heutigen Gast, Christian, gleich mal kurz zu Beginn bitten, dich kurz vorzustellen. Wer bist du, was machst du und vor allem auch natürlich, wie ist deine Verbindung zum VfB und wo bist du im Internet zu finden?
Ja, hallo, freue mich. Ich bin der Chris, bei Twitter unter @18sauron93 zu finden. Bin seit 2014 Mitglied beim VfB, seit 2016 Dauerkarteninhaber in der Cannstatter Kurve. Und ja, meine Verbindung zum VfB rührt tatsächlich hauptsächlich durch das Umfeld. Das Ganze, also durch einen Becherpfand und einen Tweetpass, hat sich das Ganze dann noch ein bisschen verstärkt und ja.
Dann vielleicht zu Beginn gleich mal anschließend eine Frage an dich. Jasmin hat es ja schon angesprochen, das Spiel in München ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vielleicht vorgestellt hätten. Wenn man dann auf die Statistiken geschaut hat, dann war man doch etwas überrascht. Daher mal so die Frage zu Beginn an dich. Was hättest du denn gedacht, wenn dir vor dem Spiel am Samstag jemand gesagt hätte, dass der VfB am München in der gesamten Spielzeit 58% Ballbesitz hat?
Ja, solide Leistung, wenn man das so sieht. Also die Bayern sind ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie sich irgendwie hinten reinstellen oder nur auf Konter gehen, vor allem zu Hause nicht. Und von dem Dings her an sich solide Leistung, aber wurde halt auch zu wenig draus gemacht, beziehungsweise haben die Bayern dann auch relativ wenig machen lassen. Hat man ja besonders in der ersten Halbzeit gesehen, nachdem die dann 2-0 geführt haben, da haben sie sich ja mehr oder weniger komplett hinten reingestellt, dass du gefühlt so eine 8-0-1-Aufstellung hattest, dass du da einfach nur noch gegen eine Wand angerannt bist.
Ja, vor allem, wenn man so ich fand vor allem die erste Viertelstunde relativ interessant. Also ja auch dann der Kommentator bei Sky, Wolf Fußer, das war ja mehr oder weniger wenige Augenblicke, bevor es dann so ein bisschen hereingebrochen ist. Da war der VfB ja eigentlich richtig gut im Spiel. Kalajdzic hatte vorne auch die Abschlusschance schon ganz früh im Spiel, wo es theoretisch auch 0-1 stehen kann. Also irgendwie die erste Viertelstunde, die war überraschend mutig und überraschend überzeugt. Und ja, dann ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, die Situation, als dann Davis nach Video-Schiedsrichterentscheidung vom Platz musste. Das war natürlich, hat das Spiel in eine ganz andere Richtung gelenkt dann.
Ja, und eigentlich habe ich erst gedacht, dass die rote Karte eigentlich im VfB noch weiter in die Karten spielt, weil wie du gesagt hast, die Anfangsphase war ja echt gut, auch eher vergleichbar mit dem Spiel in der Hinrunde und auch so, wie man sich vielleicht erhofft hätte und wie dann die nächsten Minuten im Spiel oder ein Großteil des Spiels dann nicht mehr lief. Und ja, war echt blöd und ja, es war davor gut und auch dieses, keine Ahnung, doch irgendwie ein bisschen Euphorie zu haben nach den letzten Spielen. Also ich hoffe, ich verrate jetzt irgendwie nichts Falsches, aber ich hatte euch gefragt, was eure Tipps für das Spiel sind und unsere Tipps waren halt 2x3:1 und 1x3:2 Sieg von VfB. So sah es am Ende aus, auch wenn es vielleicht nicht so hoch hätte ein Sieg sein müssen oder so, aber ich glaube, für die Spielweise und was man erwartet oder erhofft vielleicht eher hat, in die Richtung ging es am Anfang und dann, ja, dann war ging plötzlich alles in die falsche Richtung eigentlich.
Ja, das hast du ja vor allem gesehen. War Mangituka, wie schlecht da Davis, als er noch drin war, gegen ihn aussah. Da hattest du eine Szene, da hat Silas ihm gefühlt auf 3 Metern direkt einen Meter abgenommen aus dem Stand. Der kam da überhaupt nicht hinterher und Alaba war ja genauso überfordert, ihn zu kontrollieren. Hätte er sich jetzt nicht so früh verletzt, wäre da mit Sicherheit auch mehr drin gewesen, weil einfach die komplette rechte Seite da, dann von Bayern irgendwann überfordert gewesen wäre mit Silas.
Ja, besonders auch über die ganze Zeit und dann ja, ging es dann irgendwie doch in die falsche Richtung. Also VfB ist nicht wirklich zurechtgekommen mit den Umstellungen auf der Bayern-Seite und dann gab es auch, sag ich mal, einfach paar wirklich starke Angriffe von Bayern, sodass es dann ziemlich schnell dann auch der VfB eigentlich erst dann 3-0 hinten lag. Also es waren Tore innerhalb von 11, oh sorry, ich habe es falsch geschaut, innerhalb von 5 Minuten gab es dann, ja, 3 Gegentore. Also da habe ich dann echt schon gedacht, wo will das sonst noch hinführen heute? Aber da hast du dann halt auch gerade gesehen, dass jetzt eben die eine Mannschaft in der Tabelle 36 Punkte hat und die eine andere 61 Punkte, wo du dann halt dann doch nochmal den Unterschied siehst.
Absolut. Das musst du auch Hansi Flick ganz, ganz deutlich sagen. Das hat er gut gecoacht, das Ding, dass die Bayern eben auch sich in der Zeit gut hinten reinstellen, VfB nicht zum Zuge kommen lassen, dafür und dann eben punktuell angreifen. Das waren ja im Prinzip auch nur die 4 Angriffe gefühlt in der ersten Halbzeit, die sie alle verwandelt haben, dann zum Tor.
Und so viel mehr Chancen hatten sie dann nach der Halbzeit auch nicht mehr. Klar, da haben sie dann nicht mehr so aufgespielt, als würde es unentschieden oder so stehen. Also da haben die auch einen Gang zurückgeschalten. Aber ja, das hat man gesehen. Und eben, dass sie halt einfach das routiniert auch einfach runtergespielt haben. Gute Angriffe. Und ja, das hat im VfB in der Abwehr auch nicht jeder wirklich gut aus. Aber es waren jetzt auch die größten Patzer. Also da siehst du dann halt einfach auch dann die Qualität und dass der Lewandowski dann halt auch alle die Tore macht, zeigt dann halt auch die Qualität, die da einfach in der Mannschaft steckt. Also klar, es war die Hoffnung, dass man vielleicht im Gewinn oder einen Punkt holt. Man hat es ja auch immer wieder gesehen, jetzt auch die letzten Wochen, dass immer mal wieder Mannschaften Chancen hatten. Aber wenn Bayern einen normalen Tag hat, siehst du dann halt auch schlecht dagegen aus. Oder sag ich mal, wenigstens ergebnismäßig schlecht. Aber dafür bist du halt auch immer noch ein Aufsteiger auch.
Ja, es war halt provokant gesagt, könnte man sagen, gerade in dieser Phase nach der roten Karte für Davis hat Bayern so 2-3 Minuten gebraucht, um sich zu sammeln. Da, wie gesagt, das war dann diese, muss man von ganz kurzen Phasen sprechen, diese kurze Phase, wo der VfB wirklich kurz mal richtig die Spielkontrolle hatte, als Bayern sich auch neu sortieren musste, gedanklich. Und dann hattest du wirklich das Gefühl, es ist halt so ein bisschen dieses Phänomen auch, was Bayern so ein bisschen umgibt, leider. Wenn sie gegen dich spielen, tut es noch mehr weh. Das halt gerade, wie gesagt, diesem Lewandowski merkst du natürlich an, dass der diesen Rekord auf Teufel komm raus jagt und da wirklich mit unendlichem Ehrgeiz auf dem Platz steht. Und du hattest ja fast das Gefühl, in diesen 5-6 Minuten Bayern hat hier gerade einmal mehr auf dem Platz, weil da VfB ja auch defensiv komplett die Ordnung verloren hat. Das fand ich jetzt zweimal in der Rückrunde, oder es gab eigentlich 3 Spiele in der Rückrunde, wo du meiner Meinung nach immer auch bei Gregor Kobel dann merkst, so von seiner Körpersprache her, wenn er auch das Gefühl hat, seine Vorderleute verlieren gerade völlig die Ordnung. Das war Leverkusen, das war die zweite Halbzeit gegen Hertha und jetzt in München. Und da merkst du so richtig die Verzweiflung an, weil das war eigentlich ja kaum zu erklären. Du kassierst dieses 1-0, das ist ja relativ unscheinbar. Gnabry da über links gibt den Ball flach rein. Lewandowski eigentlich gegen zwei Gegenspieler macht dann trotzdem das Tor. Und danach, Jasmin, du hast vorher schon gesagt, dann bricht so ein bisschen über den VfB herein und dann hat er mir ja wirklich so die schlimmsten Befürchtungen, dass es Schalke-mäßig wie am ersten Spieltag endet und du da vielleicht 7-8 Stück kassierst. Was wahrscheinlich, wenn Bayern in der zweiten Halbzeit mit vollem Druck weiterspielt, wahrscheinlich auch passiert wäre an dem Tag.
Definitiv. Also das war mehr so, mir fällt gerade nicht ein, gegen wen VfB auch so gespielt hat am Ende, einfach wo das Ergebnis dann auch eigentlich, sag ich mal, zu hoch war. Weil auch wenn wir dann mal ein bisschen in die zweite Halbzeit schauen, da war halt klar Bayern auch zurückgesteckt oder nicht mehr so gespielt und auf Tore, aber da hat der VfB jetzt trotzdem auch nicht schlecht gespielt oder so. Es sah nicht so weiterhin nicht wie eine Mannschaft aus, die sich dann abschlachten lässt. Sie hatten jetzt auch nicht so viele Chancen, aber es trotzdem weiterhin gut gemacht und immer noch muss man im Hinterkopf behalten, dass sie immer noch 4-0 hinten lagen und sag ich mal, es wirklich sehr wahrscheinlich war, dass sie da keinen Punkt mehr holen. Also sag mal, es war eher unrealistisch, dass da überhaupt noch 4 Tore fallen wird. Also so haben sie auch nicht gespielt, aber sich trotzdem einfach nicht komplett ergeben gehabt, was es ja trotzdem vielleicht noch das Positive ist oder was man eigentlich auch ja die ganze Saison soweit schon auch sieht.
Ja, es war so ein bisschen, hatte relativ viel Symbolcharakter das Spiel, auch wenn du dir zum Beispiel Ahamada anschaust. Das ist halt einfach, er hat natürlich gegen Hoffenheim war da gute Leistung gezeigt, nachdem er reingekommen ist. Und dann siehst du auch so ein bisschen, was halt diese Saison uns begleitet, sage ich mal so, dass du einfach auch riesen Zutrauen in diese Spieler hast und das ist auch gut so. Und natürlich siehst du dann trotzdem in München, dass es halt auch Grenzen gibt, was ja völlig logisch ist, in dem Alter beim ersten Startelf-Einsatz in der Bundesliga, aber dann trotzdem auch wieder so ein bisschen, gerade die erste Viertelstunde mal, wenn man ihn da mal rannimmt, wo auch Ahamada als ja, zentraler Mittelfeldspieler so auf der eher defensiveren Achterposition, wo er dann teilweise auch Bayern vorne angelaufen hat und ja auch 2-3 Abschlusschancen hatte, die waren beide relativ unglücklich, weil er den Ball jeweils nicht wirklich getroffen hat oder nicht mit wirklich Überzeugung aufs Tor gebracht hat. Aber die Mannschaft hatte ja schon den Plan, quasi Bayern vorne zuzustellen und das Ganze offensiv zu lösen mit hohem Anlauf, mit gutem Anlaufverhalten, hohem Pressing vorne. Und dafür hast du dann halt im Endeffekt so ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Aber trotzdem hat es mir gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dass man trotzdem diese Idee jetzt nicht über Bord wirft und in München dann mit 5-4-1 oder so versucht, irgendwie 0-0 über die Zeit zu bringen.
Also absolut, also das muss man der Mannschaft oder auch dem Trainer auch hoch anrechnen, dass man da sich nicht so sehr arg von den Gegnern, egal wie dominant sie auf dem Papier den Anschein machen, dass man sich da nicht im Vorhinein einlullen lässt, sondern halt mehr oder weniger sein Spiel durchziehen möchte, soweit es geht. Und das haben sie ja auch wirklich das ganze Spiel über gemacht. Nachdem die Bayern dann ja in der zweiten Halbzeit ihre Aufstellung noch mal ein bisschen umgestellt hatten, kam der VfB ja auch wieder besser damit klar und kam auch zu Chancen dann am Ende. Und ja, die Moral muss man dann eben auch der Mannschaft anrechnen, dass man da das nicht, dass man sich nicht so hängen lässt von den Ergebnissen, sondern einfach versucht, das Beste noch rauszuholen aus dem Ganzen. Und wenn es einfach nur eine Verbesserung der Tordifferenz ist.
Ja, und Bayern ist halt eben auch noch vielleicht mit Leipzig die einzigen Mannschaften, wo du jetzt wenig oder weniger Chancen hast, aber bei allen anderen, ja, hast du eben die Chancen, was man jetzt auch, es kommt die komplette Saison schon gesehen hat und auch, glaube ich, von dem Spiel kann die Mannschaft trotzdem was mitnehmen, Materazzo, und darauf aufbauen. Und dann vielleicht einfach auch mal so ein Spiel zu sehen und das zu analysieren und nicht so wie die letzten Wochen. Und ich sag mal, dann jetzt, das hatte ich glaube auch getwittert am Wochenende, ich sage lieber verliere ich jetzt einmal 4-0 gegen Bayern, als hätte ich die 4 Wochen davor jeweils 1-0 verloren. Also klar, das sind jetzt verlorene Punkte, aber ich sag mal, das hat es ja eigentlich schon fast einkalkulieren müssen. Und dann gewinnt man dann halt gegen all die anderen Mannschaften oder holt Punkte wie die letzten 5 Spiele.
Wie gesagt, im Endeffekt, du hast gerade gesagt, in München kannst du dir halt auch nicht ausrechnen, dass du dort gewinnst. Das muss man sich ja einmal bewusst machen. Das geht mir manchmal dann so ein bisschen in der Diskussion unter. Auch wenn es dann teilweise natürlich auch die Gefahr birgt, dass es so ein bisschen labbadiahaft klingt, dieses Unterwürfige sozusagen. Ja, wir können ja eh hier keine Chance haben, weil die Abstände so groß sind. Aber es ist halt in der Tat dann doch so. Also wenn du dir halt anschaust, was für ein Gehaltsbudget, was für ein Transferbudget in München zur Verfügung steht, da liegen halt inzwischen wirklich nicht nur eine, sondern fast 2 Fußballwelten dazwischen. Dann ist Bayern aktuell halt auch noch in der Kombination amtierender Champions League-Sieger. Die spielen wirklich auf einem unfassbaren Niveau, seit Flick dort Trainer ist und wirklich auch konstant. Natürlich haben sie immer mal wieder auch Aussetzer drin, wie zu Hause gegen Bielefeld, wenn du sie an so einem Tag erwischt, dann ist sicher eher was drin. Und das war sicher auch die Idee von Matarazzo, dass du halt sie vorne gleich störst, vorne ärgern willst, weil eigentlich sie in den letzten Wochen ja immer fast schon standardmäßig ihr Gegentor kassiert hatten. Das war jetzt ausgerechnet gegen der VfB dann nicht der Fall. Aber das ist halt einfach, ja, um's abzuschließen, also was das Thema angeht, halt einfach wahnsinnig schwierig. Dieses Spiel in München, ich hatte es auch in der Woche vor dem Spiel immer wieder gedacht, ist auch eines wirklich dieser ganz wenigen Spiele, wo ich fast 0 Vorfreude drauf habe, weil du kannst eigentlich in 9 von 10 Fällen wirklich damit rechnen, dass es halt so ausgeht, wie es jetzt ausgegangen ist. Vielleicht nicht ganz so dramatisch wie in der ersten Halbzeit, aber dass du da halt einfach nüchtern betrachtest, selbst wenn wir noch 2-3 Jahre weiter in der Entwicklung sind und vielleicht tendenziell eher um Platz 5 oder 6 sogar mitspielen könnten. Du siehst es ja auch beim jährlichen Ausflug von Dortmund nach München, die dort auch regelmäßig relativ schlecht aussehen. Das ist halt einfach, ja, quasi die Superliga. Mehr oder weniger auf dem Papier ist sie eigentlich schon da, nur sind die Teams halt noch in ihren heimischen Ligen verortet.
Und du siehst ja auch dadurch jetzt nochmal mehr die Entwicklung, auch die letzten Jahre, dass es eben halt vermehrt auch mal so hohe Siege gibt. Und jetzt sage ich mal nicht nur 4-0, sondern was auch sonst für Bayern schon alles für Ergebnisse hatte. Das gab es ja früher, also jetzt ohne das irgendwie statistisch jetzt nachgeschaut zu haben, gab es das seltener. Klar, du hast gegen Bayern auch mal deine 5-2, 5-3 verloren, aber es war eher dann oft lag es in einem 1-2, 1-3-Bereich. Und jetzt heutzutage ist es halt so, sag mal, wenn Bayern wirklich will, dann schießen sie halt ihre 4 Tore oder noch ein paar mehr. Und ja, es gibt immer wieder so 1-2 Spiele wie gegen Bielefeld, aber das ist jetzt trotzdem sind sie jetzt vorne in der Tabelle jetzt auch nicht so weit entfernt von Leipzig, aber ich würde mal behaupten, wenn sie da jetzt so weitermachen, werden die sowieso Meister. Also da stellt ja eigentlich irgendwie gerade keiner in Frage.
Das kommt natürlich noch dazu, dass du durch so Teams wie Leipzig und Wolfsburg noch so ein bisschen die Illusion natürlich auch aufrechterhältst, dass es da auch nationale Konkurrenz geben kann oder vielleicht dies auch tatsächlich zeitnah wieder gibt mit Leipzig, die natürlich auch über Kapital verfügen, das sonst nur wenige haben. Und sonst hast du ja außer Dortmund eigentlich auch auf Strecke keine Mannschaft, die da finanziell in irgendeiner Form noch mithalten kann. Gerade auch durch die Erfolge jetzt international. Das ist ja immer so ein, ja, das summiert sich ja dann alles. Bayern hat national dominieren sie sowieso alles seit 10-12 Jahren nochmal in ganz extremerer Form. Und wenn dann noch internationale Erfolge dazu kommen, vermarktungstechnisch ist Bayern jetzt auch nicht ganz auf der Kopf gefallen, auch wenn es umstrittene Partner sind, die da oftmals an der Seite stehen, aber die finanziellen Mittel sind dann trotzdem zur Verfügung und da ist der Abstand so wahnsinnig groß, dass es eigentlich gar keinen so richtigen Spaß macht, als VfB da hinzufahren, also vor allem auch als Aufsteiger, das muss man sich ja auch bewusst machen, vergisst man dann ab und zu, weil die Mannschaft halt auch so gut performt hat jetzt in der Saison. Aber das ist halt einfach eigentlich nüchtern betrachtet, kannst du da sportlich dir keine großen Ziele setzen, in München was mitzunehmen. Das ist dann, wie so wie in der ersten Halbzeit läuft, ist bitter. Aber letztendlich musst du dir da ganz realistisch sagen, wir fahren dahin, probieren was, aber müssen dann auch ganz realistisch einsehen, dass es am Ende wahrscheinlich schlecht aussieht.
Aber auch so jetzt gerade gesehen jetzt auf die nächsten Wochen, also finde ich jetzt das Ergebnis ist wirklich nicht so dramatisch. Hättest du jetzt wirklich eine Klatsche irgendwie mit 8-0 oder so bekommen, dann wäre das was anderes gewesen. Aber da kann, sage ich mal, jetzt jeder mitrechnen. Man sieht, dass es war jetzt kein gutes Spiel, aber jetzt auch nicht ein miserables Spiel. Abhaken und weitermachen. Also ja, da ist jetzt eher, sage ich mal, dramatischer für die nächsten Wochen und Monate, wo wir jetzt noch gar nicht groß drüber gesprochen haben, war Silas Verletzung, dass er jetzt mit einem Kreuz Mandriss, mindestens Herbst, wenn nicht länger ausfällt.
Exakt, und ich denke, dass wir da auch jetzt die Verantwortlichen haben, die dann eben auch das Ergebnis nicht so hoch hängen, die wissen, was müssen wir uns anschauen, wo müssen wir uns denn verbessern, aber eben da jetzt auch kein Drama draus machen aus dem Ergebnis und trotzdem noch, natürlich wird das Spiel aufgearbeitet, was in der ersten Halbzeit vor allem schief lief, aber gut, das wird dann aufgearbeitet und dann hoffentlich das nächste Mal weiß man es besser. Und ja, was Silas angeht, ist halt echt die Frage, mit wem du ihn ersetzen willst. Weil so auf die Schnelle fällt mir da eigentlich auch nur Koulibaly ein, der ihn so halbwegs ersetzen könnte, aber auch nur positionstechnisch von der Leistung her oder von der Qualität her, liegen zwischen den beiden ja auch schon fast Welten.
Oder alternativ vielleicht eher so umstellen, dass dann mit Kalajdzic und Gonzalez, sag ich mal, die beiden dann vorne spielen und das so, sozusagen aufgefangen wird, wo jetzt Gonzalez jetzt ja auch wieder, sag ich mal, fest zurück ist.
Ja, du hast natürlich gerade die Kombination, also Silas ist jetzt natürlich nochmal deutlich dramatischer, weil er wahrscheinlich, wenn du es realistisch betrachtet anguckst, wird das 6 bis 8 Monate fehlen, vermute ich mal. Und dann kommt natürlich bei so einem Spieler wie Sie das noch erschwerend hinzu, dass der ja wahnsinnig auch von seiner Beweglichkeit, von seiner Fitness, von seiner Sprintfähigkeit lebt. Das ist ja das, also viel unglücklicher hätte das Szenario nicht aussehen können, dass du so einen Spieler mit so einer Verletzung verlierst, dann auch noch an so einem Tag. Aber was halt auch noch dazu kommt jetzt in der aktuellen Situation, weil ihr angesprochen hattet, wie er auch zu ersetzen ist, ist natürlich auch in Kombination jetzt die Verletzung auch von Mangala. Du hast ja dann quasi mehr oder weniger, ich sage jetzt mal neben Kobel und der Abwehr und Endo, so eigentlich die Konstanten in der Mannschaft und mit Silas und Mangala, die brechen dir jetzt beide weg. Das ist natürlich einerseits unfassbar bitter. Andererseits kannst du froh sein, dass vor dem München-Spiel, dass wir da ordentlich gepunktet haben, dass wir 36 Punkte schon auf dem Konto haben. Und Silas kannst du natürlich 1:1 gar nicht ersetzen. Da musst du dir jetzt neue Überlegungen anstellen. Koulibaly ist natürlich eher ein Spieler, der auf Außen spielen kann. Dann hast du vielleicht auch Cissé. Da weiß ich nicht, wie weit den Matarazzo schon sieht. Er ist ja ab und zu mal eingewechselt worden. Und ja, dann kannst du vielleicht auch im Mittelfeld dir neue taktische Varianten überlegen. Das ist, also da muss jetzt auch sicher das Trainerteam ein Stück weit kreativ werden, denke ich mal.
Aber das traue ich denen jetzt auch zu. Also es hat mir schon öfters gesehen. Also es gab ja schon durch die komplette Saison viele Umstellungen. Klar, das war dann nie ein Mangala und ein Silas, die gleichzeitig ausgefallen sind. Aber dass da das dementsprechend versucht wird, vielleicht auch nicht unbedingt 1:1 zu ersetzen, was so nicht möglich ist, wie wir schon gesagt haben, sondern da einfach dementsprechend umbauen und anderen Spielern einfach mal die Chance geben, weil was man auch gesehen hat, Spieler, die neu reingekommen sind oder dann mal davor auf der Bank oder so saßen, haben ihre Sache gut gemacht und wir sind jetzt eben auch in einer weiten Phase der Saison, wo sich jeder oder fast jeder wirklich weiterentwickelt hat. Und was du eben auch gesagt hast, dass man, ich sag mal, momentan relativ komfortabel auch in der Tabelle dasteht. Also du musst dich jetzt nicht gerade jetzt wirklich, sage ich mal, noch Sorgen im Abstiegskampf machen. Also du hast jetzt 13 Punkte Vorsprung auf Köln, mit dem Torverhältnis eigentlich 14 Punkte Vorsprung. Ich sage mal, da muss wirklich viel zugehen, wenn du da jetzt noch wirklich auch reinrutschen solltest. Und da ist es auch, sage ich mal, vielleicht einfacher in der Situation umzugehen, wie wenn du jetzt auf Platz 15 oder 16 stehen würdest. Und vielleicht ist jetzt auch schon so langsam auch in der Entwicklung auf nächste Saison so langsam, sage ich mal, schaut und vielleicht die letzten Spiele dann auch so nutzen kann, auch wenn es jetzt vielleicht überheblich klingt, dass man nach dem 26. Spieltag mit so Gedanken schon anfängt.
Ja, klar. Du musst ja, also ich glaube, Sven Mislintat wird die ein oder andere schlaflose Minute gehabt haben seit Samstag, vermute ich mal. Weil du musst es ja auch ganz nüchtern betrachten. Silas war sicher auch einer der Spieler, die im Gedankenspiel eine Rolle gespielt haben, was einen möglichen Abgang auch im Sommer angeht, weil ich glaube, der VfB wird auch auf Transfererlöse angewiesen sein durch die ganze Corona-Situation und durch die Einschneidung, die man da auch hatte. Und das ist natürlich dein Handlungsspielraum, der ist seit Samstag, auch was das angeht, natürlich auch ein Stück weit, hat es sich verändert, sage ich mal so, weil du vielleicht dann durch die Verletzung jetzt auch von Silas vielleicht auch darauf angewiesen bist, andere Leistungsträger dann abzugeben. Weil das ist vielleicht einer der, ja, ich will das nicht so nennen, weil es macht eigentlich keinen Sinn und das ist auch falscher Begriff, aber ich denke mal, Silas wird uns auf jeden Fall die kommende Saison durch die Verletzung jetzt, so blöd sie es anhört, erhalten bleiben. Weil ich kann mir schwer vorstellen, dass im Sommer irgendein Verein die geforderte Summe vom VfB für einen Spieler auf der Tisch legen wird, wo man gar nicht weiß, ob der in der Hinrunde überhaupt noch zum Einsatz kommen kann.
Besonders, weil es dann ja, sag ich mal, erst, sag ich mal, mindestens die Hälfte der Verletzung rum ist, sehe ich jetzt auch nicht eher als realistisch und du ja auch dann immer noch die x Monate danach auch noch draufrechnen musst, bis sie dann wieder in der, sag ich mal, normalen Verfassung sind. Also deswegen, also ich glaube nicht, dass der geht und dann auch wird der VfB dann auch mit dem Preis nicht nach unten gehen und sowas. Also da wäre ich gespannt, welcher Verein du finden würdest, dass es so ist. Dann also eher hätte ich auch davor immer gedacht, dass ein Gonzales geht und dass der, muss man ja fast hoffen, also wenn es wirklich so aussieht, dass er jetzt einfach noch ein paar gute Spiele macht und den Preis nach oben treibt. Also ja, das ist eher dann vielleicht eine andere Position, wo er jetzt wieder mehr im Fokus auch steht, weil es auch noch eher ein Kalajdzic da ist, aber du dann auch gerade bei den Stürmern die komplette Saison eigentlich schon siehst, dass die sich immer relativ abwechseln auch mit Toren. Also es gab fast keine Spiele, in denen kein Stürmer getroffen hat. Kalajdzic mal am Anfang, dann ewig nicht und auch über beide Phasen, wo Gonzales verletzt ausfiel, sind die anderen beiden immer eingesprungen und das hoffe ich jetzt, dass das auch möglich ist, auch wenn beim Gonzales vielleicht ist es auch noch ein bisschen braucht, bis er die komplette Spielpraxis wieder hat. Der ist jetzt ja auch relativ lange ausgefallen.
Wobei ich den jetzt auch ganz oben habe auf der Liste der potenziellen Abgänge, weil im Prinzip von ihm rechne ich am wenigsten, dass er weiter beim VfB bleibt, weil er halt auch selbst recht ambitioniert ist. Das hieß ja auch, wie unzufrieden er ist, wenn irgendwas im Spiel nicht passt und das Ganze. Und ich denke, dass der auch langfristig nicht so wirklich beim VfB reinpasst in das Team.
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also, und ich sag mal, er kann auch als argentinischer Nationalspieler, kann es gut sein, dass er da auch einen guten Verein findet. Es kommt halt auch immer drauf an, welche Stürmerpositionen werden jetzt dementsprechend frei. Also, er wird dann auch wahrscheinlich gewünscht, zumindest eher zu einem der Top-Ligen, dann auch zum Champions-League-Verein gehen. Ist ja halt die Frage, wer dann gerade Stürmer braucht, so ein Stürmertyp und auch, was die bereit sind zu zahlen, weil die anderen Vereine sind eben auch Corona-bedingt betroffen.
Ja, das ist ja, wie gesagt, es ist sicher die naheliegendste Option, auch wenn ich bei Gonzales immer noch so leichte Restzweifel habe, ob wirklich ein absoluter Top-Club ihn im Sommer schon verpflichten wird, weil er dafür halt jetzt auch, wie gesagt, wenn man diese Saison jetzt nimmt, die Clubs sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, die können auch Statistiken lesen und sehen, dass er diese Saison jetzt auch 3 Muskelverletzungen schon sich eingehandelt hat. Ist ja auch alles so, sind alles so Punkte und er ist absoluter Top-Spieler für den VfB, aber fürs ganz obere Regal, das wage ich noch zu bezweifeln. Also das wäre für mich, auch wenn das in Stuttgart wahrscheinlich die Leute eher weniger hören wollen, weil das ja dann immer relativ, die Überhöhung ist ja immer schnell da, wenn Spieler vom VfB mal überzeugen. Da kann ich mich noch gut an die Diskussion um Philipp Kostic erinnern, als er vor einigen Jahren dann im Sommer auch gehandelt war, als dann Schalke da im Spiel war damals noch. Das konnte man dann auch gar nicht glauben. Und González wäre für mich auch, wie gesagt, wenn gerade ein Jovic in Frankfurt wieder zu Real zurückkehrt, Frankfurt wird wahrscheinlich auch Champions League spielen, wäre für mich so ein klassischer Transfer, wo einige überrascht sein dürften, wo er dann hinwechselt.
Also ich sag mal, bei den ganz, auch wenn ich so gesagt hatte, bei den ganz Top-Vereinen sehe ich ihn jetzt auch nicht. Dafür war er auch nie, sag ich mal, überragend genug, um sich für die Vereine oder für die Vereine präsentieren zu können. Also jetzt gerade, wenn du, sag ich mal, nur auf die Saison schaust, jetzt mal die, auch wenn es mal abgesehen jetzt die einzige Bundesliga-Saison von ihm oder in letzter Zeit, auch mit der zweiten Bundesliga-Pause. Er hat auch mit den Verletzungen und auch wenn er zwischendurch gespielt hat, jetzt nicht so überragend gespielt. Da war jetzt, fand ich, ein Kalajdzic besser, ein Silas besser und die Tore, die jetzt einfach auf dem Zettel stehen, kamen halt auch großenteils durch Elfmeter dieses Jahr. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Statistiken, wenn es nicht nachgeschaut, aber aus dem Spiel heraus hat er jetzt nicht so viel Tore diese Saison gemacht.
Ja, wie gesagt, es soll jetzt auch nicht zu negativ klingen, das will ich gar nicht damit bezwecken. Aber ich finde immer den Unterschied, finde ich immer interessant zu sehen, wenn Kalajdzic vorne im Sturmzentrum spielt oder González. Da finde ich zumindest, dass ein Kalajdzic da wesentlich wertvoller für die Gesamtmannschaft ist, weil er viele Angriffe clever initiiert oder beschleunigt, Tempo mal rausnimmt, auch vorne als Wandspieler fungieren kann. Da bringt er dem Offensivspiel viel mehr Variablen rein. Da ist González halt eher der eindimensionalere Typ, der, Christo hat es ja auch gerade gesagt, du siehst bei ihm ja auch immer relativ schnell, wenn was nicht so läuft, wie er sich das gerade vorgestellt hat. Also das finde ich bei ihm immer ganz eindrucksvoll. Das zeigt einerseits seinen Ehrgeiz, andererseits ist es, glaube ich, auch in der Mannschaft dann wahrscheinlich ab und zu mal schwierig, wenn er nicht so seinen Willen bekommen hat im Spiel, um es mal blöd auszudrücken.
Und auch, weiß nicht, ob das wirklich was dazu spielt, hat bei anderen jetzt ja auch nicht, aber diese argentinische Clique hat sich jetzt ja auch in letzter Zeit aufgelöst, also so nach und nach. Also was am Anfang vielleicht auch immer hieß, ja, ist vielleicht noch ein Grund zu bleiben, das ist inzwischen halt auch nicht mehr wirklich. Und klar, also es ist primär bei den Spielern ja immer, dass sie dann einfach nach ihren Möglichkeiten für die Zukunft schauen und es tut ja auch keiner den wirklich vorwerfen, wenn die dann zu einem schauen, dass sie zu einem besseren Club kommen, wo sie vielleicht Champions League spielen können. Würde mich auch freuen für so Spieler, dass die dann mal vielleicht den nächsten Schritt machen können. Also irgendwie, ja, das Beispiel ist, was du genannt hattest, Frankfurt. Ja, inzwischen ist auch nicht bei mir immer auf dem Schirm, dass die jetzt dann halt Champions League spielen können. Oder sehe ich nicht als einen dieser Vereine an, auch wenn sie dann Champions League spielen. Ja, aber die sind ja auch dann mit nach Deutschland gekommen oder so, um sich weiterzuentwickeln. Und irgendwann ist es halt, dass man dann zum neuen Club gehen muss und ja, um im VfB zu bleiben und mit Champions League zu spielen, braucht vielleicht noch ein paar Jahre, wenn es überhaupt je wieder passieren wird.
Ja, ich sehe ihn auch so als nächste Station, auch so eher so ein Euroleague-Club wie jetzt meinetwegen Frankfurt oder Milan oder sei es Arsenal, irgendwie so in der Richtung. Ich glaube, bei den Top-Clubs wird er sich ähnlich schwer tun, wie, hast du ja auch super gesehen, bei Jovic. jetzt mal so als Beispiel, ich denke, dass er beim Top-Club genauso verrecken wird wie Jovic bei Real jetzt bevor er jetzt wieder zurückgegangen ist.
Ja, ich sag ja, das ist halt auch immer die Gefahr. Und wie gesagt, die Spieler haben alle ihren Karriereplan irgendwo in der Schublade. Und natürlich besteht immer die Gefahr, wenn du zum ganz großen Club gehst, du hast natürlich einmal das Risiko, dass du sportlich ein bisschen abfällst und hinten runterfällst und keine Einsatzzeiten kriegst. Andere Seite mit der Medaille ist natürlich immer das berühmte, das Phänomen haben wir ja in Deutschland auch, warum eben viele Spieler dann doch zu Bayern immer wieder wechseln, weil sie halt auch genau wissen, von dort ist der Abstieg dann eher sanft. Also wenn ich dann von München wieder irgendwo mir einen neuen Club suchen muss, dann komme ich immer noch in, zumindest im ganz schlimmsten Fall, in Hamburg wieder unter. Und und wenn ich halt nach Frankfurt gehe, die jetzt vielleicht ein Jahr Champions League spielen und die dann vielleicht nächstes Jahr aufgrund der Doppelbelastung und weil es auch Veränderungen vielleicht im Kader und in der sportlichen Leitung gibt, die dann vielleicht nur Elfter werden, das weiß ja niemand, dann ist vielleicht der Abfall dann oder der Sturz von dort eher unsanft, weil ich dann womöglich mich wieder ganz neu sportlich orientieren muss. Deswegen natürlich da immer die Frage, wo du dann am Ende hinwechselst, aber Herr Frankfurt war jetzt auch nur so ein Gedankenspiel von mir vorher. Wie gesagt, du hattest ja gerade auch Clubs gesagt, wo das sicher in Frage kommen könnten. Das ist so diese, ich sag mal, die zweite Reihe in Europa, um es mal so zu sagen.
Und wenn wir jetzt schon bei Europa sind, dann sprechen wir doch mal über den VfB und Europa. So, je nachdem, wie DFB-Pokal-Finale oder die nächsten Spiele da ausgehen, hat der VfB auf die Europa League bzw. die Conference League 4 Punkte plus ein Punkt Torverhältnis, 5 Punkte Rückstand auf Leverkusen bzw. Union. Würdet ihr denn nächstes Jahr gerne in der Conference League spielen? Fragen wir mal Christian an.
Sportlich würde ich sagen, nee. Weil letzten Endes muss es ja so sehen, du verdienst in der Conference League nichts. Du fährst irgendwo in die letzte Pampa zu den Spielen. Ich glaube, irgendjemand hat es ausgerechnet. Ich glaube, wenn du wirklich alle Spiele bestreitest bis zum Finale, hast du fast 20 Spiele, die du bestreiten musst, sodass du dich eigentlich kaum auf deine eigentliche Saison konzentrieren kannst. Und ja. Ich glaube, nächstes Jahr ist es dann eher erstmal die Priorität, nochmal irgendwie sich ein bisschen zu festigen, da irgendwie auch so, sage ich mal, so Platz 7 bis 10 in Angriff zu nehmen. Und dann können wir mal über Europa sprechen, aber über nächste Saison. Auch wenn die Auswärtsfahrten mit Sicherheit legendär wären.
Wenn du bis dahin auswärts fahren dürftest.
Richtig.
Also dann müsste man dann schon bis ins Finale kommen. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Wahrscheinlich dann eher Viertel- und Halbfinale. Aber selbst dann wirst du vielleicht tendenziell schon wieder irgendwo nach England oder Spanien fahren. Also nur so vom Gefühl her zumindest. Ja, aber ist es vielleicht nicht trotzdem, könnte es auch eine Chance sein, weil du dann einfach sagst, hier dann doch ein, ich will jetzt nicht von Zahles sagen, irgendein anderer Spieler, der weg möchte, kann man sagen, wir spielen Europa oder du willst irgendeinen Spieler bekommen. Vielleicht sei es auch ein junger Spieler und sagen, wir spielen in Europa. Wäre das nicht auch eine Chance, Jens?
Ja, ich sag ja, Mistintat hat es ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass man dem Ganzen nicht unbedingt nur abgeneigt wäre, weil das natürlich, ich stelle mir das ganz, ganz nüchtern jetzt mal so vor. Also wie gesagt, rational betrachtet macht zwar die Teilnahme an dem Wettbewerb wahrscheinlich für den Verein kaum Sinn, aber es kann natürlich in solchen Bereichen schon ein Vorteil sein, wenn du dann das Talent aus Frankreich oder aus Spanien von einem Wechsel nach Stuttgart überzeugen willst und ihm dann vielleicht nicht nur die Bilder von der Karawane Cannstatt zeigen kannst, sondern halt auch auf der Tisch legen kannst, ja hier, wir spielen übrigens auch im europäischen Wettbewerb mit.
Wir sagen jetzt nicht welcher, aber wir spielen.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, du musst dir jetzt keine Illusion machen, dass Europa League oder so, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also da müsst ihr im Saisonendsport jetzt auch wirklich alles dann glatt gehen, was wir vorher gesagt hatten, dass alles schief gehen müsste, dass es nach hinten noch eng wird. Das wird nicht passieren. Und ich glaube, Europa League, Also wie gesagt, da müsste wirklich so ein Korkut-mäßiger Endspurt her. Aber das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch aufgrund der Verletzung eher weniger vorstellen. Passieren kann es natürlich trotzdem. Und wenn es am Ende diese Konferenz League wird, ich weiß nicht, ob das bei Spielerberatern oder Spieler als Argument zieht. Vielleicht sagen die, um Gottes Willen, also mein Klient hat eigentlich keine Lust, im Herbst in die Ukraine, nach Aserbaidschan und nach Nordschweden zu fahren. Dann gehen wir lieber nach Gladbach, die Neunter geworden sind und wo Xabi Alonso vielleicht Trainer wird. Das weiß ich nicht. Also es kann sicher ein Vorteil sein, ob es immer ein zwingender Pluspunkt bei einer Verhandlung ist. Würde ich mal mit einem Fragezeichen so stehen lassen, weil ich glaube es nicht. Also die Conference League glaube ich nicht, dass die immer zwingend ziehen wird.
Wenn du jetzt gerade auch in, sag ich mal, Thema Verhandlungen oder Kader bist, weil du bräuchtest dann eigentlich auch ein größerer Kader, weil gerade eben die Conference League, du ja am Anfang dann auch Gruppenphasen alles hast, da hast du dann ja durchgehend englische Wochen. Jetzt auch noch mit der Hinsicht mit dem Turnier im Sommer hast du dann ja Spieler, die echt quasi durchspielen und ja, das hast du ja selbst vor ein paar Wochen gesehen, als englische Wochen waren, mussten manche Spieler auch mal geschont werden oder so und da warst du nur in Deutschland unterwegs und das war mal ein oder zwei Wochen und das wäre dann wirklich dauerhaft, dass du die komplette Woche eigentlich auch ja nur reist und auch wenig trainieren kannst. Also das war ja das auch, wie der VfB sich jetzt weiterentwickelt hat durch die ganzen Trainings über die Saison und sowas würde dann ja auch wegfallen, also ja.
Das kommt sicher noch dazu, ja. Weil du hast natürlich mit Matarazzo sicher einen Trainer, der da viel Wert drauf legt. Auch gerade auf die Trainingsarbeit unter der Woche. Das macht das Ganze natürlich noch schwieriger. Aber letztendlich, wie gesagt, würde beim VfB jetzt wahrscheinlich auch niemand die Teilnahme verweigern. Das glaube ich jetzt auch nicht. Man würde da sicher irgendwie einen Weg finden wollen. Aber da hast du absolut recht. Also der Kader in der jetzigen Form könnte sicher eine Doppelbelastung kaum sinnvoll auffangen, sage ich jetzt mal so. Also personell wahrscheinlich schon, weil du auch mit Spielern aus der zweiten Mannschaft dann sicher arbeiten könntest oder mit Nachwuchsspielern. Aber dann kommt wieder diese alte Frage, die in Stuttgart ja auch, vor der wir auch ab und zu schon mal standen, wie ernst nimmst du dann so einen Wettbewerb tatsächlich? Weil dann läuft's natürlich auch Gefahr, dass du diesen Wettbewerb dann quasi womöglich schon, was weiß ich, ganz, ganz blöd in der Vorrunde abschenkst gegen irgendwelche Gegner, die kaum jemand kennt. Und dann machst du dir da womöglich noch so ein zweites sportliches Krisenfeld auf, weil ich glaube auch nicht, dass die nächste Saison jetzt unbedingt so positiv begleitet werden wird wie die jetzige, weil es einfach naturgemäß auch Rückschläge wieder geben wird. Das haben wir bei fast allen Aufsteigern in den letzten Jahren gesehen. Wir haben es selber miterlebt vor einigen Jahren, dass im zweiten Jahr dann auf einmal gar nichts mehr ging. Also du siehst, wie gesagt, auch das werden in Stuttgart nicht viele hören wollen, aber du siehst jetzt gerade zum Beispiel bei Union, die müssten, was so das zweite Jahr angeht, unser Vorbild sein, weil die es quasi wieder geschafft haben, genauso eine entspannte Runde zu spielen. Wenn das sicher wäre, dass das so gelingt, dann würde ich sofort sagen, dass du auch die Conference League irgendwie annehmen kannst und da vielleicht andere Spieler mal eine Chance bekommen. Wenn ich mir dann die Diskussion im VfB-Feld anschaue, wenn schon im DFB-Pokal mal der zweite Torhüter ran darf, dann weiß ich nicht, ob ich das aushalten kann.
Ja. Und um jetzt auch wirklich mal auf den restlichen Spielplan zu schauen, also es sind jetzt noch 8 Spiele, davon die vorm VfB stehen, ist einmal Dortmund, Union, Wolfsburg und Leipzig. Also du spielst es eigentlich wirklich noch gegen gute Mannschaften auch und am Ende auch nochmal gegen Gladbach, die sie vielleicht auch nochmal fangen könnten. Und Ja, von dem her sehe ich es ehrlich gesagt auch nicht eher als realistisch. Und um noch nachdem, wie es ist am letzten Spieltag gegen Bielefeld, mal schauen, wie die sich, ob die noch rauskommen, bei denen es vielleicht noch um alles geht. Und Augsburg steht auch noch unten drin, die dann vermutlich punkten müssen, wenn wir gegen die spielen. Werder eigentlich momentan auch, obwohl die relativ gut das momentan schon aussieht. Also ich glaube, keines der nächsten 8 Spiele werden wirklich einfach, weil es bei vielen um alles geht. Das VfB wahrscheinlich mit einer von wenigen Mannschaften, wo es eigentlich nach oben und nach unten, die relativ ja mittendrin stehen, komfortabel, dass du relativ jetzt, sag ich mal, wenn du jetzt 8 Spiele vor Ende schon mal über sowas Themen diskutieren kannst, war es ja eigentlich für VfB, für aus Aufsteigersicht nur eine gute Saison.
Das ist absolut, wie gesagt, du hast die Heimspiele angesprochen, du hast noch Bremen zu Hause, Augsburg zu Hause, Bielefeld zu Hause. Also jetzt mal, da bin ich jetzt mal vorsichtig optimistisch, dass du aus den 3 Spielen jetzt keine 0 Punkte rausträgst. Da hoffe ich schon mal, dass, wie gesagt, in der Rückrunde sehen wir ja auch zu Hause relativ gut aus, was auch mit dem Spielplan zu tun hat, der natürlich relativ ja, von der Verteilung her so war, dass eigentlich in der einen Halbserie die Auswärtsspiele tendenziell die leichteren waren und in der anderen die Heimspiele. Und ja, wie gesagt, wenn du da noch, ich sage jetzt mal so, irgendwas im Bereich 4 bis 7 Punkte holst aus den 3 Heimspielen, dann hast du schon mal die 40-Punkte-Marke geknackt und dann kannst du eigentlich in den anderen Spielen relativ befreit aufspielen. So ein Heimspiel gegen Dortmund, da sehe ich uns auch absolut nicht chancenlos.
Topspiel Samstagabend.
Topspiel am Samstagabend, dann wird für einige VfB-Fans das ganz entscheidende Spiel in Berlin kommen. Das gehe ich relativ nüchtern ran. Wie gesagt, ich dachte jetzt nicht die Antipathien, die großen, die da teilweise gehegt werden, sozusagen. Und ja, dann hast du natürlich noch Spiele wie Wolfsburg, Leipzig. Da wird wahrscheinlich relativ nüchtern betrachtet wenig gehen, weil das natürlich dann auch Mannschaften sind, gerade jetzt Leipzig, Wolfsburg, die sowieso das Ganze relativ nüchtern in dieser Saison runterspielen und dann uns qualitativ einfach überlegen sind und vor allem natürlich, was dummerweise dazu kommt, die alle noch irgendwelche Ziele verfolgen. Champions League Qualifikation, Leipzig vielleicht sogar noch Meisterschaft. Und dann bist du im Optimalfall am Ende bei irgendwo über 40 Punkten. Wie viel mehr? Das kann auch keiner sagen, rauskommen. Und ich glaube sowieso nicht, dass es dann am Ende für Platz 7 reichen wird.
Denke ich auch nicht. Und zu dem, was du auch nicht vergessen darfst, gerade Wolfsburg und Leipzig erwischst du in einer englischen Woche, sodass man da eigentlich schon, ich will es jetzt nicht komplett abschreiben von vornherein, aber ich schätze unsere Chancen da relativ gering ein. Deswegen einfach, weil wir für die englischen Wochen jetzt auch nicht den Kader haben, dass du qualitativ 3 Spiele mit demselben Kader auf demselben Level machen könntest. Und denke ich auch. Also irgendwo so um die 40 Punkte wird mal rauskommen und wahrscheinlich dann am Ende so auf Platz 9 oder 10 landen. Und denke, damit können wir dann auch sehr zufrieden sein.
Das ist ja vollkommen okay, weil sonst sind wir ja gleich schon wieder bei dem anspruchsvollen Stuttgarter Publikum. Also ja, oder generell die Einstellung. Also es ist, glaube ich, ganz gut und eine gute Sache, wo man dann auch für den Sommer, sag ich mal, aufbauen kann oder jetzt einfach so langsam dann auch die Sicherheit hat, dass man eben jetzt halt mit Liga 1 für nächste Saison planen kann und man nicht bis Ende Mai Relegation oder so noch abwarten müsste. Also wie es jetzt ja auch schon vorkam in Stuttgart.
Ja, das ist absolut. Und wie gesagt, ich hätte auch nichts gegen eine positive Überraschung. Das haben wir in dieser Saison auch schon das ein oder andere Mal erlebt, dass vor so, wenn man sich die nächsten Spiele mal angeguckt hat, so im Block, dass man da immer zu dem Schluss kam, oh, jetzt kommen ja die richtig schwierigen Spiele. Da wird man ganz schlecht aussehen, wie es dann am Ende aussieht. Also aus den nächsten 3 Spielen haben wir in der Hinrunde 7 Punkte geholt. Das wäre, wenn das wieder gelingen würde, sozusagen, da hat in der Hinrunde auch niemand damit gerechnet, dann dann kannst du tatsächlich anfangen zu träumen. Ob es dann am Ende weiterhilft, ich glaube, man darf das auch nicht zu sehr überhöhen, wenn dann immer, weil da auch so, das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder gedacht, dieses Reflexartige, wenn irgendwo im VfB-Umfeld im Moment das Wort Europa oder generell das in den letzten 3-4 Jahren das Wort Europa fällt, das wird immer so damit impliziert, wenn man darüber schon 2 Sekunden nachdenkt, dann sind wir quasi wieder abgestiegen. Das weiß ich nicht. Also ich traue da den aktuellen Verantwortlichen schon zu, dass die, auch wenn das am Ende gelingen sollte oder knapp verpasst wird, dass sie das realistisch einordnen zu wissen und da ihre Schlüsse draus ziehen. Und wenn's gelingt, traue ich auch einem Sven Mislintat zu, dass er da den ein oder anderen Spieler vielleicht aus dem Hut zaubert, der auch vielleicht nicht viel Geld kostet und uns da in der Breite verstärkt. Also da bin ich eigentlich relativ entspannt, was das angeht.
Und ich würde es einfach auf der Mannschaft einfach hoffen, dass sie jetzt noch ein paar gute Spiele machen, ein paar Punkte holen und einfach auch mit einem guten Gefühl einfach aus der Saison gehen. Also jetzt nicht so, dass du irgendwie jetzt noch keine Niederlagenserie irgendwie hinlegst, auch wenn es dieses Jahr wirklich ja noch gar nicht, oder diese Saison noch gar nicht gab. Ja, dass man da einfach positiv rausgeht. Und was ich eigentlich dann immer oder noch am schadendsten finde, die komplette Saison, dass wir die Mannschaft einfach nie live im Stadion sehen konnte oder halt am Anfang die zwei Spiele, ja, wo es mal möglich war, aber sonst einfach, ja, dass die Mannschaft auch nie diesen Applaus und die Euphorie vielleicht auch mal gespürt hat, die es gab. Auch wenn es bei den Heimspielen in der Hinrunde vielleicht nicht unbedingt so gut gewesen wäre, aber trotzdem, ja, ich hätte doch verdammt viel Bock gehabt, die Mannschaft mal live zu sehen, was so wissen wir alle, wird die nicht zusammenbleiben. Also irgendwelche Spieler gehen ja immer, kommen auch. Also was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber gerade die Kombi mit Kalajdzic, Silas, Gonzalez, so in dieser Kombi mit Sosa etc. hätte ich schon mal sehr gerne live gesehen im Stadion.
Das ist natürlich wahnsinnig bitter, so in der Gesamtkonstellation auch, dass gerade diese Saison auch noch so erfolgreich ist, wo du eigentlich gar nie ins Stadion kannst. Ja, also, da darf man gar nicht so genau drüber nachdenken.
Obwohl ich jetzt gerade...
Aber du bekommst ja... Ich wollte das gerade ironisch anmerken, aber das hat jetzt doch zu meinem Text gerade nicht gepasst, der relativ ernst war. Aber du kannst ja hier Ende April wahrscheinlich in Leipzig, wunderbare Auswärtsfahrt. Bis dahin ist dort schon wieder eine vollbesetzte Stadion erlaubt. Dann kannst
Mal schauen. Ja, obwohl ich jetzt gerade, um vielleicht doch noch eine zu sagen, auch was ich mit den Heimspielen schon gesagt hätte, vielleicht war es auch für die junge Mannschaft dann gut bei den ganzen Heimspielen, wo nicht gewonnen wurden in der Hinrunde, dass man da vielleicht ohne Zuschauer gespielt hätte, weil das hätte auch trotzdem auch mal so dann recht ungemütlich oder nicht so ungemütlich, wie wir es schon kannten, aber ja, hätte vielleicht doch schon der ein oder andere Pfiff vielleicht schon mal gekommen. Also ja, aber... Ja, vielleicht machen wir dann doch noch eine Gruppenreise nach Leipzig. Wo kann man buchen?
Ja, ich dachte, da muss man ja irgendwo in Österreich eine Hotline-Nummer wählen. Dann kommt man direkt zur Busreise.
Aber auch die Zweitwohnsitz sind in Leipzig.
Aber ich glaube, da könnte man im Zweifel jemand finden, der dort wohnhaft ist. Aber ja, vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast. Nicht nur die Heimspiele in der Hinrunde, sondern vielleicht war es in dieser Saison, so blöd sich das anhört, aber für die, aus Sicht der Mannschaft, also das ist jetzt wirklich, da muss ich vorweg sagen, jetzt nicht aus Mitgliedersicht oder Fansicht, rein aus Sicht der Mannschaft, wäre das, glaube ich, eine relativ skurrile Situation zum Teil geworden, so gerade um den Jahreswechsel rum im Stadion, wenn das Stadion ausverkauft und voll besetzt gewesen wäre. Weil ich glaube, das hätten einige Spieler nicht so wirklich zuordnen können, warum sie da gerade ein gellendes Pfeifkonzert empfängt, wenn sie Richtung Kurve laufen. Weil da wäre, glaube ich, die Stimmung derart aufgeheizt gewesen in diesem Zuge dieser ganzen Affäre um Hitzelsberger Vogt und Co. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich eine sehr skurrile Situation geworden mit der jungen Mannschaft, die da sportlich eigentlich überzeugt. Weil das hatten wir ja eigentlich in Stuttgart auch nie, dass quasi die Verantwortlichen derart in der Kritik standen, während ist, während es sportlich eigentlich richtig gut läuft. Das war ja meistens beides dann negativ.
Ja. Wäre spannend gewesen, auch wie es dann differenziert worden wäre. Ich glaube jetzt nicht, also es ist auch nur hypothetisch gesagt, wenn die Mannschaft in die Kurve gegangen wäre nach dem Sieg, dass die ausgepfiffen wurden, aber die ganze komplette Stimmung wäre vor allem auch vorm Spiel extrem hitzig gewesen.
Nee, das war jetzt auch ein bisschen plakativ, okay, ja. Aber ich sage jetzt mal so, wenn dann nach Spielende, man hat es ja schon in Stuttgart dann ab und zu erlebt gehabt, wenn die Stimmung so war, wie es jetzt halt sicher auch gewesen wäre, wahrscheinlich eher so, wie man es fast noch nie erlebt hätte. Und ich glaube, das ist dann als Spieler einfach, der damit ja nicht viel am Hut hat, das glaube ich da sogar den meisten, dass die das tatsächlich gar nicht so richtig mitbekommen haben, ist es dann wahrscheinlich schon eine skurrile Situation, wenn du auf dem Feld stehst, jetzt sag ich mal, nach dem Abpfiff und dann Richtung Haupttribüne irgendwas skandiert wird, was du als Spieler aus Belgien oder Frankreich dann vielleicht auch gar nicht verstehst und nicht zuordnen kannst, warum da jetzt so eine Aggression herrscht, obwohl du gerade 2-0 gegen Mainz gewonnen hast, zum Beispiel.
Wo wir dann, sage ich mal, noch bei dem Thema wären, unsere beliebte Kategorie Datenaffäre und Vereinspolitisches, was jetzt, sage ich mal, relativ wenig passiert ist. Die letzten 3 Mal, als ich im Podcast war, habe ich jetzt an der Stelle ungefähr 10 Minuten geredet, was so die letzten 2 Wochen passiert ist. Es ist relativ wenig passiert. Ich weiß gerade gar nicht, ob das auch in den letzten 2 Wochen war. Ich glaube schon, der Bußgeldbescheid ist beim VfB eingegangen. Und es gab vor einer Woche eine PK, eine gemeinsame von Vogt und Hitzelsberger, wo die Datenaffäre oder die Ermittlungen dazu als beendet erklärt wurden, sich im Namen des VfB entschuldigt haben, ja, und einfach der Presse Rede und Antwort standen und jeweils auch noch ein Statement vorgelesen haben. Von der Seite jetzt zumindest mal abgeschlossen, genau noch zu erwähnen, dass der ESICON-Bericht nicht veröffentlicht werden soll, zumindest Stand jetzt, weil es noch offene rechtliche Punkte gibt, die momentan zu klären sind. Ja, das war soweit das Update. Das Einzige, was mir jetzt oder noch aufgefallen ist, eben gerade zum ESICON-Bericht. Vogt hatte ja eigentlich versprochen, wenn man es, sag ich mal, so nennen könnte, dass er veröffentlicht wird, der Bericht, aber dazu, dass es eben nicht der Fall ist, aber dazu eigentlich jetzt auch keine große Kritik an ihm kam, obwohl es versprochen wurde und es komplett eigentlich relativ untergegangen ist. Also komplett diese ganze Pressekonferenz, was dazu war, habe ich jetzt gar nicht mal so viel mitbekommen, wie sonst es war, welche Aufregung es um das komplette Thema gab.
Ja, das ist, kann man glaube ich, so kurz zusammenfassen. Und das ist zumindest, sagen wir mal, interessant, dass Vogt da jetzt kaum mit Kritik konfrontiert wurde. Aber letztendlich ist er da auch so ein bisschen Opfer seines eigenen Vorpreschens geworden. Hat er relativ offensiv gesagt gehabt, dass der Bericht auf jeden Fall veröffentlicht werden muss und auch online zugänglich gemacht werden soll. Was jetzt rechtlich nicht umsetzbar ist, ich denke mal, da wird man sich intern auch abgestimmt haben. Ob das jetzt auf alle Dauer so bleiben wird, das weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Bericht zumindest in Teilen irgendwann auch veröffentlicht werden kann oder veröffentlicht wird. Wenn der Bericht an sich nicht, dann vielleicht auch in irgendeiner Form eine Kurzzusammenfassung. Ist eine schwierige Frage, weil du dann natürlich, ja, wahrscheinlich müsstest du den ganzen Bericht, sag ich mal, wäre da mehr Stellen geschwärzt als lesbar, wenn du ihn jetzt online zur Verfügung stellen würdest, weil natürlich du hast jetzt auch die ganzen personal- und arbeitsrechtlichen Verfahren in e.V. oder vor allem in der AG jetzt natürlich. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass die Namen dieser Personen und Vorgänge rund um die Personen in dem Bericht auch ausführlich thematisiert werden. Von daher war es mehr oder weniger keine Überraschung, dass der nicht veröffentlicht werden kann. Und im Insgesamten muss man, glaube ich, zunächst mal sagen, dass ich die ganze, also jetzt mal Twitter da ein bisschen außen vor, weil auf Twitter geht es immer hitzig und emotional zu, aber gerade so außerhalb davon hat sich die Stimmungslage ja doch relativ entspannt oder beruhigt, kann man fast schon sagen. Also das Letzte, was man ja jetzt eigentlich so ein Stück weit auch von Medienseite hatte, waren die Berichte um die außerordentliche Mitgliederversammlung, wo die Ausgliederung beschlossen wurde, gerade um diese Umfrageergebnisse. Seitdem ist es jetzt aber überraschend ruhig geworden. Auch die Pressekonferenz wurde kaum aufgenommen, medial, zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr das anders wahrgenommen habt. Aber insgesamt scheint sich die Lage irgendwie so ein bisschen entspannt zu haben. Und da läuft das Ganze jetzt so ein bisschen rein, dass Vogt hier eigentlich ja für sein Ziel, das er auch öffentlich quasi so proklamiert hat, dass dieser Bericht auf jeden Fall schnellstmöglich veröffentlicht werden muss, da jetzt, ja, klein beigeben ist das falsche Wort, aber das auch nicht erfüllen kann und davon öffentlich, ja, kaum kritische Stimmen jetzt da eigentlich da sind.
Das läuft also komplett einfach das Thema aus. Es ist bald ja nicht nur die zwei Wochen, sondern auch davor schon, wenn da was war, also auch wo der Bußgeldbescheid dann zurückgestellt wurde und auch die anderen Themen, das ist ja echt wirklich extrem ausgelaufen und ist auch gerade, also es gibt ja immer noch Punkte, über die man wirklich diskutieren könnte und vielleicht auch hinweisen könnte, auch gerade Zusammenarbeit Vogt und Hitzesberg, also da stehen ja wirklich eigentlich immer noch die krassen Vorwürfe im Raum von den beiden offenen Briefen. Es wurde ja gesagt, sie reden miteinander und so, aber es wurde es auch nie wirklich konkret eingegangen und eigentlich, also als Außenstehender ist mir eigentlich immer noch der Stand, dass immer noch die gleiche Situation herrscht wie Ende Dezember, als die Briefe erschienen sind. Und jetzt scheint aber plötzlich wieder alles gut zu sein. Und es wurden ja auch die Fragen gestellt dazu auf der Pressekonferenz. Aber also für mich zumindest zufriedenstellend waren die Antworten nicht. Also da war schon viel zu sehen, dass es vielleicht wieder eher jetzt heruntergespielt werden soll. Wenn es wirklich auch so intern jetzt klappt und so, würde mich freuen. Aber irgendwie, weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach zugebranntes Kind in Sachen VfB.
Den Eindruck hatte ich allerdings auch. Also im Speziellen jetzt auf der PK hast du halt gemerkt, keiner will sich wirklich so richtig zum anderen bekennen oder zu der Zusammenarbeit. Wenn die Fragen konkret gestellt wurden, dann wurde das Ganze eher ausweichender beantwortet. Ich sage jetzt einfach mal professionell so, ja, es ist halt jetzt so und müssen wir jetzt halt machen. Ja, zu dem anderen Dings, den Eindruck habe ich auch, dass es halt jetzt, nachdem es sind ein paar Köpfe gerollt, es wurde ein Bußgeld ausgeteilt und ich glaube, damit war das Thema für viele schon im Kopf abgehakt, das Ganze, das Dings. Hier irgendwie der Verein beziehungsweise die AG hat jetzt eine Strafe, so die ein oder andere personelle Konsequenz wurde gezogen, wobei es meiner Meinung nach immer noch nicht weit genug ging und
das ist so gefühlt, also die Haupthandelnden, also gefühlt, wenn man jetzt eher, sag ich mal, Richtung Aufsichtsrat, da hat sich jetzt ja sehr wenig verändert. Das ist ja eigentlich immer noch die gleiche Situation und du hast eigentlich immer noch die Situation, dass einfach viele Ämter nicht besetzt sind und da bin ich jetzt auch einfach gespannt, wie das wird. Also ich mag diese, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, oder Partei oder die beiden Lager, diese Vorstellung gefällt mir jetzt nicht so gut, aber trotzdem ist es dann doch auffällig, in welche Richtung es ein bisschen geht. Ich will nicht jedem jetzt auch irgendwie vorwerfen, dass sie nur zum Hitzesberger halten oder nur zum Vogt. Aber ja, das sind trotzdem jetzt auffällige Sachen, wo man jetzt auch trotzdem hinschauen sollte. Und eben auf der Pressekonferenz hat man auch gesehen, dann oder wo Vogt sich einfach auch schon in Stellung gebracht hat im Hinblick seiner erneuten Kandidatur fürs Präsidentschaftsamt, wo es auch mehrfach erwähnt wurde, dass er eben dann halt für die nächsten 4 Jahre das gerne machen würde. Aber Stand jetzt zumindest ist er auch noch nicht aufgestellt. Also ich glaube nicht, dass es nicht passieren wird, dass er nicht aufgestellt wird. Aber da ist eben noch im Juli steht eine Wahl vor der Haustür.
Exakt, den Eindruck hatte ich auch, dass er sich da relativ sicher ist, dass er wiedergewählt wird, egal gegen wen er da antritt. Ich würde mal abwarten, je nachdem, was der Vereinsbeirat macht, wobei der ja jetzt auch glaube, eher pro Vogt in der aktuellen Besetzung ist. Und mit Sicherheit dann auch nochmal einen Kandidaten aufstellt, der vielleicht entweder ein krasses Gegenstück zu ihm ist und dadurch unwählbar ist oder halt mehr oder weniger dasselbe und dann gewinnt halt die Sympathie, weil einen Vogt kennt man ja schon.
Ich glaube, wie gesagt, also ich glaube, da kann er sich fast sicher sein, auch dass er da gewählt wird. Kann ich mir ehrlich gesagt Stand heute, da müsste wirklich ein Kandidat noch auftauchen oder vom Vereinsbeirat vorgeschlagen oder zugelassen werden, der da wirklich ihm Paroli bieten kann. Im Moment kann ich mir die Person eigentlich kaum vorstellen, weil auch nachdem, so wie die ganze Geschichte jetzt ausgegangen ist, kann man zumindest mal den Eindruck gewinnen, dass gerade jetzt Hitzlsperger und Vogt, ich glaube, beim Großteil der Mitglieder und Anhänger wieder so einen einigermaßen hergestellten Ruf haben. Ich glaube, man darf da Twitter auch nicht immer so als, oder gerade die sozialen Netzwerke nicht immer so als die letzte Meinung anschauen. Ich finde es immer relativ interessant, wenn man sich mit Leuten, gerade so im Kollegen- oder Bekannten-, Familienkreis unterhält, die vielleicht auch etwas älter sind schon und so mit diesem Thema gar nichts zu tun haben. Da ist natürlich gerade auch so, was Berichterstattung Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten angeht, oftmals das entscheidende Informationsmedium, was so VfB angeht. Und da ist es ja schon deutlich ruhiger geworden. Und ich glaube, gerade in der Gruppe, da ist auch so ein bisschen, wenn man da aktuell mal eine Umfrage machen würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass dort die einhellige Meinung eher sein wird, vermute ich mal, dass beide Parteien das auch zusammen wieder hinbekommen, weil es gab ja eine gemeinsame Pressekonferenz, wenn man sich damit dann auch nicht näher beschäftigt, ja, das ist halt einfach, entsteht, glaube ich, relativ schnell der Eindruck, das wollte ich vorher sagen, wenn, man sich das ja immer so ein bisschen vorstellen, dieser Konflikt wäre jetzt nicht beim VfB passiert, sondern bei, ich sage jetzt mal, wir hatten es heute schon ein paar Mal genannt, Eintracht Frankfurt. Und du verfolgst es als VfB-Fan vielleicht immer wieder mal am Rande, weil es dann auch deutschlandweit berichtet wird. Dann ist wahrscheinlich auch irgendwann die Sättigung so groß bei dir selber oder auch bei Leuten, die das halt nicht, die nicht 23 Stunden am Tag gedanklich mit dem VfB verbringen. Dann setzt halt irgendwann so eine gewisse Sättigung ein. Und das kommt dann natürlich oftmals den Personen zugute. Das haben wir beim VfB ja schon oft erlebt. Wenn dann personelle Konsequenzen gezogen waren, und dann auch so ein bisschen, irgendwann kommt dieser Schritt, was ja auch so, ja, nachvollziehbar ist und was ich bei mir selber auch merke, dass man irgendwann ja mal wieder vorwärts gerichtet denken muss, weil dieses ewige dann in der Vergangenheit wühlen und jetzt alles bis ins letzte Detail aufdecken, es ist halt immer die Frage, wem hilft es dann am Ende noch? Und das kann man wahrscheinlich beim VfB ist in diesen Jahren, also was ja auch jetzt gerade in der aktuellen Geschichte natürlich gerade so diese Jahre eigentlich vor der Ausgliederung, wo ja auch schon einiges passiert ist und auch so um die Ausgliederung, das ist ja jetzt eigentlich auch relativ wenig beachtet worden, sage ich mal so. Auch dieses Bußgeld richtet sich ja da nicht drauf, weil da ja die neue Rechtslage noch gar nicht da war. Und da könnte man sicher noch, wahrscheinlich noch jahrelang Dinge aufdecken. Aber da wird sich, und das prognostiziere ich jetzt einfach mal so, wird sich wahrscheinlich zeitnah auch die Mehrheit der Mitglieder dann dafür eher aussprechen, dass man wieder den Blick nach vorne richtet. Ob das dann immer richtig ist, kann man, das sei dahingestellt. Aber im Sinne des Vereins ist es wahrscheinlich letztendlich die richtige Entscheidung. Dann wird nur sehr interessant zu beobachten sein, das hast du ja auch schon angesprochen, Jasmin, wie gut tatsächlich die Zusammenarbeit noch funktionieren kann, auch mit der Konstellation, dass sich im Aufsichtsrat kaum was geändert hat. Das heißt, gewisse Beteiligte dieser Geschichte, die hast du ja nach wie vor im Verein. Und ich glaube, auch da ist es eine Illusion, dass das dann auf 10 Jahre in reiner Harmonie weitergeht. Das kann vielleicht schon im Sommer wieder eskalieren. Das weiß keiner von uns.
Ja, und gerade, also ich weiß nicht, es ist auch vielleicht einfach nur, wie ich gesagt habe, schon gebranntes Kind, aber wie plötzlich, wie ruhig das jetzt einfach wieder komplett ist. Ich hätte jetzt nicht gedacht, wenn du mir vor 1,5 Monaten gesagt hättest, dass jetzt eigentlich quasi alles wieder okay ist. Also es gab die Pressekonferenz, es war alles geklärt und es ist auch wichtig, sage ich mal, sowas abzuschließen. Also so, aber ja, irgendwie vom Gefühl her, ja, ist es gerade schon wieder alles zu ruhig. Also du hast wirklich gerade sportliche Themen, läuft alles okay, bis auf eine 4-0-Niederlage gegen Bayern, läuft soweit alles und ja, also das ist einfach die Sache und was ihr vorhin nochmal, das gerade mit dem Gegenkandidaten, wenn Vogt gewinnen sollte, müsste das echt jemand, irgendein beliebter Ex-Spieler die Kategorie sein, weil ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand aus der Wirtschaft kommen würde und könnte so überzeugen. Aber ich würde halt von meiner Sicht gerne es einfach noch sehen, dass auch die Dinge, die halt dann passiert sind, auch mit Vogt, er hat nicht alles richtig gemacht, hat er auch so zugegeben und muss auch keiner, jeder lernt, aber dass sowas vielleicht halt doch auch nochmal kritischer betrachtet wird, weil alles andere jetzt, sage ich mal, auch kritisch betrachtet wurde. Hitzesberger, alle anderen Vorstände, Vereinsbeirat, das wurde ja eigentlich alles mal umgedreht, aber bei Vogt halt eigentlich relativ wenig eigentlich drauf geschaut, was er wie gemacht hat. Also, und das gab ja jetzt nicht nur kritische Stimmen auch von Hitzesberger, sondern es waren ja auch gerade in der bei den verschiedenen Rücktritten oder so, wurde das ja auch mehrfach erwähnt von den Leuten und das ist eigentlich quasi so untergegangen. Das wäre jetzt einfach meine Hoffnung noch. Nicht, dass ich jetzt nicht möchte, dass er vielleicht wieder gewählt ist. Wenn er gewählt wird, ist er der richtige Kandidat und die meisten das sehen, aber einfach, dass da bei so Sachen einfach auch nochmal kritisch drauf geschaut wird und nicht nur auf einer Seite alles kritisch betrachtet wird.
Ja, der Konflikt, der wird sicher wieder aufkommen, den hast du, deswegen habe ich das gerade so ein bisschen in den Raum gestellt. Ich weiß nicht, was im Sommer passieren wird, weil ich jetzt vorher ja im Zuge, als wir über Silas und Gonzales und Co. gesprochen hatten, wir haben natürlich pandemiebedingt finanzielle Einbußen und eine sportliche Leitung, die ambitionierte Ziele verfolgt und auch den Kader sicher verstärken wollen wird. Und das sind natürlich alles Punkte, gerade auch so das Thema zweiter Investor oder zweiter Anteilseigner, die halt alle, wie du gerade gesagt hast, eigentlich stehen ja alle Punkte dieser ganzen offenen Briefe, die stehen ja nach wie vor unbeantwortet eigentlich im Raum. Und da kann man sich natürlich Gedanken machen, wann kommen die wieder hoch? Oder kann man das tatsächlich dann mal sinnvollerweise vielleicht intern lösen? Das wäre meine Hoffnung, dass man viele Probleme halt nicht mehr nach außen dringen lässt, sondern das wirklich effektiv und sinnvoll intern zwischen AG, EV und den einzelnen Personen dann besprechen und auch lösen kann. Aber du hast richtig angesprochen, die Punkte, die stehen eigentlich nach wie vor da. Und jetzt wird sehr interessant zu beobachten sein, wie sieht das Ganze bis zur nächsten Mitgliederversammlung zunächst mal, weil dann werden die Personalentscheidungen wieder getroffen, wie sich das entwickeln wird, ob diese Ruhe, die aktuell vermeintlich herrscht, ob die tatsächlich anhält.
Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gerade auch mit dem der Mitgliederversammlung Mitte, Ende Juli wirst du davor auch relativ Vorlauf haben mit den Themen vielleicht, aber es ist eben in der Zeit auch Bundesliga-Pause, wie sich sowas dann niederschlägt. Also hoffe ich zumindest nicht so ein Chaos wieder oder Themen, Medien, wie wir es jetzt die letzten oder Anfang des Jahres hatten, aber wie sich das dann einfach entwickelt und ja, wer sich jetzt vielleicht noch bewirbt, wen der Vereinsbeirat jetzt vielleicht doch noch findet, weil gerade in der Hinsicht jetzt zur erneuten Bewerbung ist es, glaube ich, auch gut, wenn es einfach ruhig würde. Ich, also nur an der Stelle, ich würde mir vielleicht überlegen, mich zu bewerben, also ist es nicht realistisch, als eine Person, die sich das machen würde, würde ich jetzt schon wieder sagen, eher würde ich machen, als wenn ich jetzt im Januar der Vereinsbeirat auf Suche gegangen ist nach einer Person. Klar, es gibt vielleicht Leute, die die Herausforderung sehen und es gern machen würden, aber gerade ist mir der Verein schon wieder in so einer Lage, wo man sich vielleicht eher vorstellen könnte und es gern machen würde, auch wenn man das die ganze Situation die letzten Wochen und Monate gesehen hat.
Ja, ich glaube auch, um das vielleicht abschließend zu sagen, glaube aus meiner Sicht auch verdammt wichtig, dass du im Sommer bei einer Mitgliederversammlung, wenn sie dann je auch stattfinden kann, in der Form, wie es geplant ist, dass du da auf jeden Fall auch einen zweiten Kandidaten hast, wo jetzt nicht vorher schon klar ist, dass der auf jeden Fall bei, was weiß ich, bei 2% Zustimmung liegen wird, sondern dass, weil sonst hast du natürlich auch danach womöglich so eine Art Vakuum, wie wir es unter Dietrich erlebt hatten, dass du eine Gruppe hast, die dann auch im Anschluss an die Mitgliederversammlung natürlich immer wieder argumentieren wird, ja gut, es war ja damals gar niemand anderes zur Wahl, uns blieb ja nichts anderes übrig, deswegen wäre, glaube ich, auch im Interesse von Klaus Vogt nicht ganz unwichtig, wenn ein zweiter geeigneter Kandidat gefunden werden würde und es dann eben eine demokratische Abstimmung gibt. Und dann gehe ich auch davon aus, dass Klaus Vogt wieder als Präsident gewählt wird. Aber wie gesagt, das wäre glaube ich, für den Gesamtverein und auch für die AG nicht ganz unwichtig, dass da eben nicht so eine Art One-Man-Show dann passiert, wie damals unter Dietrich, dass du halt quasi zustimmen kannst oder ja, sonst bleibt dir eigentlich nichts übrig.
Und wenn dann auch Vogt bleiben sollte, kann es, also wenn die handelnden Personen vernünftig miteinander umgehen, kann das auch gut sein, weil du eben dann verschiedene Blickwinkel und Meinungen in einem Verein AG hast. Es muss halt nur vernünftig miteinander umgegangen werden und das auf einer menschlichen Ebene alles passieren. Und dann ist das, kann das eigentlich gut sein, weil du dann eben mal eine Situation hast, die der VfB selten hatte, dass es auch mal interne Diskussionen gab und vielleicht Leute auch mal auf Sachen schauen, was vielleicht gut ist und nicht in dem Fall jetzt einfach sportlich alles machen und tun können, was sie wollen. Also es kann auch zum Vorteil vom VfB sein. Ja, wie gesagt, es muss halt nur der richtige Umgang zwischen allen handelnden Personen gefunden werden.
Ja, das ist ja das Entscheidende. Der Umgang muss halt der richtige sein. Das war halt absolut nicht mehr gegeben. Dass es Reibungspunkte gibt, das ist ja völlig klar. Das ist ja auch in gewisser Weise gut bei einem in einem Umfeld von einem Fußballverein, dass da immer unterschiedliche Meinungen geben wird. Das sieht man, glaube ich, da muss man nur in ein Fußballstadion gehen, wenn wieder Zuschauer zugelassen sind. Also Fußball ist halt einfach emotional und das trägt sich auch auf eine Funktionärsebene. Da wird es immer verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten geben. Aber wie gesagt, das Ganze, wie du gerade gesagt hast, sollte halt auf einer vernünftigen Basis und auf einer vernünftigen Ebene besprochen werden und wenn möglich nicht via Bildzeitung und Stuttgarter Nachrichten, sondern dann vielleicht halt intern und dann kann man danach eine gemeinsame Lösung präsentieren. Das sollte das Credo sein, eher.
Ich finde es auch wichtig, dass das eben da ist, weil was du halt so nicht gebrauchen kannst, ist quasi eine Stimmung wie zu Dietrich-Zeiten, wo quasi alle Entscheidungen einstimmig getroffen werden, aber du siehst ja, wohin es sich führt. Du hast niemanden, der da widerspricht oder diejenigen, die widersprechen, das Dings werden vom Hof gejagt. Das bringt dich jetzt als Verein oder als AG auch nicht unbedingt weiter. Und das, wie gesagt, da musst du halt damit klarkommen, müssen sich alle Parteien eben damit anfreunden, aber dann eben auch vernünftig miteinander umgehen. Ich denke, das ist dann am Ende das Beste für einen Verein und für die AG.
Das ist ja auch schon so, wie jetzt gerade bei dir einfach aufgefallen ist, dass man inzwischen halt echt noch mal viel krasser unterscheidet, das ist der Verein und das ist die AG. Also ich sag mal, dieses Denken hatte ich zumindest nicht bis letzten Herbst so, wo du halt wirklich das unterschieden hast. Vogt als Verein hat das gemacht, auch wenn er bei AG Aufsichtsratsvorsitzender ist und das hat die AG gemacht. Also dass das vielleicht einfach dann auch nicht mehr so in den Köpfen ist, weil am Ende ist es immer noch der VfB und nicht AG oder Verein, also das würde ich mir auch noch wünschen, dass das vielleicht dann eigentlich auch wieder verschwimmt, auch wenn es eigentlich zwei unterschiedliche Institutionen sind.
Das sollte sich vor allem nicht dahin entwickeln, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht. AG wirft e.V. vor, was e.V. versäumt hat und e.V. sagt, dass die AG das und das nicht erledigt hat und da Missstände hat. Das ist natürlich da Worst Case, weil dann hast du ja wirklich, wenn sich quasi eine Einheit, wie du es gerade gesagt hast, der VfB als Deckmantel sozusagen, wenn sich unter diesem Deckmantel die einzelnen Abteilungen sozusagen bekriegen, Und das ist ja wirklich, dann ist ja eben das, was wir jetzt über den Jahreswechsel erlebt haben, und das kann, das bringt niemand weiter.
Absolut, und ich glaube, was dafür eben notwendig ist, ist einfach, dass du dich eben auch in das Ganze einfügst, wie es halt ist, nicht die AG quasi über den Verein stellt, obwohl es ja eigentlich andersrum ist, beziehungsweise eigentlich die AG ist rein formal juristisch Teil von dem Verein, das Ganze. Und zu dem Punkt, das muss die AG dann auch irgendwann mal einsehen, das Dings. Und dann kommen wir, glaube ich, auch an den Punkt, wo die AG quasi ihr Ding machen kann, das Ganze, und du kannst es als Einheit betrachten. Aber solange du eben so Fronten hast, wie die AG macht da ihr eigenes Süppchen und berücksichtigt den Verein gar nicht oder schießt dann noch gegen den Verein, kommst du da nicht wirklich weiter, beziehungsweise kommst du eben in eine Situation, die wir jetzt in den letzten Monaten erlebt hatten.
Ja, das war halt, wie gesagt, so ein bisschen das. Der Gesamtkomplex aus Dietrich-Ära und dann Vogt-Zeit, dass du halt natürlich die ganzen Verantwortlichen waren, aus der Dietrich-Zeit nicht gewöhnt, dass da mal der Präsident in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzender mal kritisch nachhakt und gewisse Dinge anstößt, und ist natürlich da sauer aufgestoßen. Und wie gesagt, deswegen dieses, dass es komplett zu einer Einheit verschwimmt, das wird es auch wahrscheinlich nie wieder geben, weil das eigentlich auch nicht Ziel des Ganzen sein kann, weil es ja dann doch zwei Einheiten innerhalb vom VfB in der Form sind. Aber das ist natürlich auch absolut kontraproduktiv, wenn du dann quasi dich als AG so positionierst, dass du sagst, der Präsident in seiner Funktion als Aussichtsratvorsitzender macht uns hier quasi das Leben schwer, während er nicht mal die einfachsten Aufgaben selber erledigt bekommt und das dann über die Öffentlichkeit transportierst. Das ist halt das genau Problem, was dann eben zu dieser Eskalation führt. Und das darf meiner Ansicht nach nie wieder vorkommen.
Ich glaube, das Problem in diesem Aufsichtsrat war dann eben auch, dass Klaus Vogt der Einzige war, der tatsächlich im Interesse des Vereins oder im Interesse der Mitglieder nachgefragt hat, kritisch hinterfragt hat, weil alle anderen handelnden Personen, die im Aufsichtsrat sind, da hast du Wilfried Port, von der Daimler AG, den mal außen vor, aber ansonsten hast du da auch nur Leute sitzen, die quasi fremd vom Verein sind. Deswegen, ich würde mir eigentlich auch wünschen, langfristig, dass vielleicht die Mitgliederversammlung dann auch tatsächlich seine Aufsichtsratmitglieder selbst beruft in den Verein, und dann hast du da natürlich auch eine ganz andere Stimmung im Aufsichtsrat, weil dann heißt es auch nicht mehr hier der Präsi, ist ungemütlich, sondern dann hast du vielleicht zwei, drei Leute im Aufsichtsrat, die exakt dieselbe Sache in Frage stellen, und dann hast du auch eine ganz andere Verhandlungsposition und kannst besser mit umgehen. So hast du mehr oder weniger den Präsident gegen seinen Aufsichtsrat, gegen seinen Vorstand gehabt.
Das ist ja das Problem, dass dann quasi die Aufgabe, die Klaus Vogt da sozusagen für den e.V. wahrgenommen hat, die wurde ihm dann zum Vorwurf gemacht. Das kann ja auch nicht die Zielsetzung sein.
Ja, und ich glaube, halt generell ist es auch wenn es nicht unbedingt sein sollte, auch noch eine Findungsphase, weil du überlegst, wie viele Jahre gab es nur den VfB als Verein, und jetzt mit der Ausgliederung, das ist auch noch nicht so lang her, doch die Leute es alles auch finden müssen, die Rollen. Man merkt jetzt ja auch, dass der Vereinsbeirat in den kompletten Aufgaben vielleicht auch noch ein, zwei Änderungen benötigt, und dann hast du halt auch noch mit, was dazu kommt, halt noch zum einen mit Hitzesberger eine relativ junge Person und auch mit Vogt jemand, der gerade in dem Umfeld gerade auch das erste Mal agiert, jetzt seit bisschen über einem Jahr. Also das ist ja auch was, oder fast zwei Jahre dann, aber ist ja auch eine neue Rolle in den verschiedensten Bereichen einfach.
Und das Ganze natürlich dann in dem Umfeld mit Personen wie gerade eine Wilfried Potz, der natürlich sowas sofort auch erkennt mit seiner unternehmerischen Erfahrung, die er einfach hat. Man kann ihn jetzt persönlich, kann man von ihm halten, was man mag, aber die wird er sicher haben. Und wenn dann solche Personen auch noch in so ein Umfeld kommen, das macht die Sache dann natürlich nicht wirklich einfacher, weil solche Personen natürlich auch genau wissen, wie sie gewisse Dinge ausspielen können. Also das ist sicher einer dieser Punkte, gerade dieser offene Brief von Hitzelsberger, den hätte er wahrscheinlich ja, von sich aus, weiß ich kann es nicht beurteilen, ob er den genauso formuliert und abgeschickt hätte, aber da waren sicher auch im Hintergrund einige Stimmen, die das Ganze forciert haben, zumindest mal.
Und du bist ja auch noch immer trotzdem noch in einem Fußballumfeld, wenn du jetzt nur vergleichen würdest, irgendeine gleiche Größe von AG-Umsatz, nach wem du es auch immer rechnest, irgendwie Industriebetrieb, sonst wie würde kein Mensch interessieren. Und beim VfB oder Fußball hast du halt noch x-tausend Leute, die draufschauen, plus die Emotionen vom Fußball, was gerade bei so Sachen, das vielleicht dann doch von mir ist, auch intern klären zu wollen, auch nicht unbedingt das dann einfacher macht, weil wir reden drüber, andere reden drüber, andere schreiben drüber, dann können die es vielleicht intern auch nicht machen, weil wir jetzt wieder dann irgendwelche Sachen fragen und was das Ganze vielleicht auch noch erschwert. Auf der anderen Seite aber auch gut, dass man auf solche Sachen schaut. Also ja, zwei schneidiges Gleis.
Ja, das ist klar. Ich glaube, so eine AG mit so einem Jahresumsatz mit derart großem öffentlichen Interesse, die findest du wahrscheinlich außerhalb vom Fußballgeschäft eher selten.
So, dann haben wir auch das Thema jetzt soweit mal besprochen, von Bayern bis jetzt dahin. Es ist auch noch jetzt gerade 1,5 Wochen Länderspielpause, sind auch verschiedene Spieler abgestellt worden. Manche, da gehen wir jetzt nicht mehr im Detail drauf ein. Es ist schön, dass manche zum erste Mal berufen wurden, zum Beispiel Mavropanos, das erste Mal in der A-Nationalmannschaft, und auch Klimovic darf in die bei den Gruppenspielen der U21-EM jetzt mitwirken. Sonst sind noch auch noch ein paar andere Spieler unterwegs und ein paar andere wurden auch pandemiebedingt nicht abgestellt. Ja, das soweit so kurz. Mal schauen, wie zurückkommen. Ich hoffe, alle kommen gesund zurück. Momentan in der momentanen Situation einmal kreuz und quer, ein paar Mal kreuz und quer durch Europa zu reisen. Vielleicht nicht unbedingt das, was man bräuchte, aber ja, das ist auch so eine Seite des Fußballs, dass sich sowas dann einfach nicht nehmen lässt. Ja, hoffen wir, dass alle gesund zurückkommen, auch unverletzt zurückkommen und dann dem VfB in den letzten 8 Spielen helfen können, um die Saison gut abschließen zu können. Ich würde es mal den Teil überspringen, dass wir Werder tippen, weil für mich ist es gefühlt noch sehr weit hin und würde mich dann schon bedanken, dass ihr beiden dabei wart. Natürlich Jens, aber auch Christian, wo ihr auf Twitter finden könnt unter @18Sauron93, sorry. Und ja, uns findet ihr weiterhin in den sozialen Medien auf Facebook, Twitter, Instagram, auf allen Plattformen und Apps, die Podcasts haben. Und uns hört ihr dann auch nach der Länderspielpause wieder mit dem Schlussspurt dieser ja sehr bewegenden Saison aus unterschiedlichen Gesichtspunkten, sei es der verspätete Start, komplette Corona-Situation, dann eben noch den kompletten vereinspolitische Themen beim VfB wieder und wieder zurück in der Bundesliga. Ja, gibt auch sicherlich die letzten Wochen dann noch genug zu besprechen. Damit nochmal danke euch beiden und bis bald.
Tschüss. Bis bald.
Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.